Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Nach emotionaler Debatte und einer halbstündigen Auszeit hat der Sächsische Landtag dem Reformstaatsvertrag zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk zugestimmt. So heißt es in der Meldung von EPD Medien vom letzten Mittwoch. Die Mehrheit war knapp. Der Minderheitskoalition aus CDU und SPD fehlten 10 Stimmen. Am Ende bekamen sie die und sogar noch 3 mehr mit Ach und Krach aus der Opposition von Grünen und Linken. Die anderen beiden Oppositionsparteien, AfD und BSW, wären bereit gewesen, die verabredete, dringend notwendige Reform der öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radiosender platzen zu lassen. Ein weiterer Staatsvertrag zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kann sogar schon als gescheitert gelten. Dass sich die Politik nämlich bis zum Fristende am 30. November noch einigt, ist nicht absehbar. Das heißt, wie hoch der Rundfunkbeitrag zukünftig ausfällt, wird 2026 wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Was bedeutet es, dass die Gestaltung des öffentlich-rechtlichen Systems in Deutschland so zum politischen Spielball geworden ist? Inwiefern wird die Medienpolitik hier instrumentalisiert und gibt es überhaupt einen Ausweg? Das Thema taucht wie Kai aus der Kiste jeden Herbst wieder auf und spitzt sich mit den schwierigen Mehrheitsverhältnissen in deutschen Parlamenten immer weiter zu. Heute diskutiere ich die aktuellen Entwicklungen mit meinem Kollegen Michael Ridder, stellvertretender Redaktionsleiter von EPD Medien. Und in der Medienkritik der 1Live-Podcast Wolf of Cannabis. Mein Name ist Alexander Matzkeit, schön, dass ihr zuhört. Hallo Michael, willkommen zurück bei Läuft.
Hallo Alex.
Du hast die Debatte im Sächsischen Landtag am Mittwoch live verfolgt. Kannst du nochmal, also am Anfang vielleicht nochmal sagen, warum jetzt genau diese Debatte so wichtig war und wie sie ablief?
Also es hatte sich rauskristallisiert, dass Sachsen das entscheidende Nadelöhr ist, durch das der Reformstaatsvertrag durch muss. Vorher hatten ja schon 12 von 16 Landtagen zugestimmt und dann fehlten noch 4. Und Sachsen war eben schwierig wegen der Minderheitskoalition von CDU und SPD, die es also nicht mit eigener Mehrheit durchbringen konnten. Und ja, die Oppositionsfraktionen haben entweder sich bedeckt gehalten im Vorfeld oder sogar Ablehnung schon bekundet, wie AfD und BSW. Und damit war eigentlich ein Scheitern möglich. Und wäre es in Sachsen gescheitert, dann wäre der Vertrag insgesamt gescheitert gewesen und wäre gegenstandslos geworden. Denn es ist ja nun mal so, man kann zwar das Grundgesetz ändern mit 2/3 Mehrheit, aber Medienstaatsverträge nur mit 100% unter den 16 Bundesländern.
Und es gab ja mehrere emotionale Momente, große Reden anscheinend während dieser Debatte. Was waren denn so die entscheidenden Punkte, die da gemacht wurden?
Also ich fand es bemerkenswert, dass es einerseits sehr sachlich war. Also es gab ein bisschen Polemik und Zwischenrufe, aber ich hatte es mir deutlich schlimmer vorgestellt. Es war sehr an der Sache orientiert und viele Sprecher waren sehr gut informiert. Und es wurden natürlich viele Punkte kritisiert im Reformstaatsvertrag, die ja auch schon in der öffentlichen Diskussion kritisch gesehen wurden. Es war zum einen die Verschärfung des Verbots der Presseähnlichkeit. Es ging nochmal um die Deckelung des Sportrechtebudgets, die nicht so hoch ausgefallen ist, wie ursprünglich mal angedacht. Es ging natürlich auch allgemein um Staatsferne, wie so ein Rundfunk aufgestellt sein muss. Also es war eine sehr, sehr grundsätzliche, sehr, sehr offene Debatte. Auch mit gegensätzlichen Standpunkten natürlich, aber auch mit durchaus ähnlicher Stoßrichtung. Also zum Beispiel Presseähnlichkeit wurde von fast allen kritisiert, was da jetzt drin steht. Am Ende sogar vom Ministerpräsidenten selbst, Michael Kretschmer, der dann gesagt hat, es ist nicht optimal gelöst. Ich fand das einen besonders spannenden Moment, als Kretschmer nach der sogenannten Überlegungspause, die ja die CDU-Fraktion relativ überraschend beantragt hatte, am späten Nachmittag, dass er dann selbst ans Mikro gegangen ist. Man hat ihm angemerkt, dass er sehr nervös war, verständlich natürlich, und nochmal dafür geworben hat, dem Staatsvertrag doch zuzustimmen, auch wenn man Kritik übt an einzelnen Punkten. Und er hat gesagt, wenn das jetzt scheitert, ist es im Grunde das Ende des kooperativen Föderalismus.
Am Ende haben die Grünen und die Linken dann doch mit abgestimmt für den Reformstaatsvertrag. Aber es gab Vorwürfe, dass man nicht mal vorher mit denen geredet hat, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau. Also vor allem die Grünen haben sich so geäußert und haben gesagt, die Regierung setzte auf eine Zufallsmehrheit, während ja die Staatskanzlei gesagt hat, man ist mit allen Fraktionen im Gespräch gewesen. Das kann man jetzt von außen schwer beurteilen, was nun stimmt und wie intensiv diese Gespräche waren. Also auf jeden Fall scheint es nicht ausreichend gewesen zu sein, was die Regierung da gemacht hat. Und wenn man in so einer Konstellation regiert und so einen wichtigen Staatsvertrag hat, muss man offenbar mehr machen. Und die Sprecherin der Linken hat ja nach der Abstimmung gesagt, sie hätten sich jetzt nochmal dazu durchgerungen. Das ging dann so gerade mal noch gut. Also böse Zungen vermuten dann, dass es nochmal irgendwie politische Zugeständnisse gab von der Regierung an die Linken. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war es auf Messers Schneide. Und das ist natürlich kein Modell für die Zukunft.
Was wäre denn gewesen, wenn die Abstimmung gescheitert wäre? Wäre das wirklich das Ende gewesen, so wie Kretschmer das formuliert hat?
Ob es das Ende des kooperativen Föderalismus insgesamt gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber der Reformstaatsvertrag, in den jahrelang Zeit reingesteckt wurde, du erinnerst dich, das ging ja mit dem Zukunftsrat los und den Ideen. Darüber haben wir ja hier im Podcast auch mehrfach gesprochen. Die Ideen wurden verbessert, teilweise gar nicht umgesetzt. Es war ja so ein zäher Prozess, so ein zähes Ringen, bis man überhaupt mal da sich auf was geeinigt hat. Und wenn das jetzt noch nicht mal in Kraft getreten wäre, das wäre schon ein Debakel gewesen und hätte natürlich auch ein bisschen Signalwirkung gehabt, dass ja solche Abstimmungen eigentlich nicht mehr funktionieren.
Und dieses Verfahren mit den Staatsverträgen, also dass das erst so ausgehandelt wird, dann müssen die Länderchefs alle unterschreiben und dann müssen die Parlamente noch zustimmen. Warum hat das 60 Jahre lang wunderbar funktioniert und jetzt ist es plötzlich so schwierig? Hängt das nur mit den veränderten Mehrheitsverhältnissen in den Parlamenten zusammen?
Zum Teil aus meiner Sicht. Also es ist natürlich ein Verfahren, das aus der alten Bonner Republik kommt mit drei Parteien, wo das in gewisser Weise berechenbar war und das hat sich damals niemand ausgemalt, dass das irgendwann so sein könnte wie jetzt. Ich glaube aber auch, dass die gesellschaftliche Polarisierung so stark ist und deswegen gerade auch diese Diskussion über Medienthemen so aufgeladen ist, dass es auch jetzt mal unabhängig von Leuten aus der AfD oder aus dem teilweise auch aus dem BSW, die dann gegen alles sind. Es ist einfach nicht mehr probat, zu sagen, Parlamente, ihr könnt das jetzt abnicken oder auch nicht. Das funktioniert so nicht mehr. Ich glaube, man muss sich da was anderes überlegen, um auch, ja, wenn man so will, das etwas basisdemokratisch oder mittelbasisdemokratischer anzulegen. Wenn ich zum Beispiel einige Wortbeiträge aus Sachsen höre, die wirklich gut argumentiert haben, auch gegen die Verschärfung der Presseähnlichkeit, dann frage ich mich, warum wird das dann in so einen Vertrag reingeschrieben? Die Antwort liegt auf der Hand. Die Presseverlage und ihre Protagonisten lobbyieren natürlich bei den Ministerpräsidenten, haben dann da Erfolg. Man hätte eine etwas andere Steuerung, wenn Parlamente da einfach stärker eingebunden werden. Ist natürlich in der Praxis schwierig, das zu machen, 16 Parlamente. Das ist mir durchaus klar. Aber ich glaube, von den medienpolitisch Verantwortlichen kann es auch keiner wollen, dass wir jetzt permanent solche Tage haben wie am Mittwoch in Sachsen.
Zumal ja auch nächstes Jahr wieder jede Menge Landtagswahlen sind. Bad Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, die Mehrheitsverhältnisse werden ja wahrscheinlich nicht einfacher. Was ist, wenn plötzlich die AfD in einem Land die Regierung stellt? Dann wird ja wahrscheinlich kein einziger Staatsvertrag mehr verabschiedet, der irgendwas mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu tun hat.
Genau, dann wird keiner mehr verabschiedet und eventuell werden dann ja sogar bestehende Staatsverträge gekündigt. Da läuft ja die Diskussion auch schon, weil sich einige AfD-Spitzenpolitiker so geäußert haben, dass sie das tun möchten. Zum Beispiel im Gebiet des Mitteldeutschen Rundfunks. Herr Höcke wollte das ja auch machen, wenn er Ministerpräsident wird. Hat jetzt nicht geklappt, aber die Absicht ist ja weiter da. Die AfD hält damit auch nicht hinterm Berg. Die wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen, so wie er ist. Die wollen das Budget um 90% kürzen, wollen einen minimal Grundversorgung regional nur noch machen, Unterhaltung, Sport soll alles bei den Privaten laufen. Das steht im Raum. Dann wird wahrscheinlich, wenn dieser Fall kommt, dass wir einen AfD-Ministerpräsidenten haben in Sachsen-Anhalt und der kündigt zum Beispiel den MDR-Staatsvertrag, müssen Juristen ran und prüfen, ist das jetzt überhaupt rechtens, dass der Ministerpräsident ohne Parlamentsbefassung das kündigt. Es gibt Rechtswissenschaftler, die sagen, ja, es ist möglich, je nach Landesverfassung. Wäre natürlich demokratietheoretisch auch katastrophal, wenn sowas überhaupt möglich wäre. Aber da sind wir in der Juristerei. Ist natürlich dann unerfreulich. Es führt auch von Sachfragen weg. Und keiner kann sich das wünschen, dass sowas passiert. Aber es kann passieren.
Dieser Reformstaatsvertrag, das ist ja vor allen Dingen ein Sparstaatsvertrag. Da soll es ja vor allen Dingen viel darum gehen, dass Ressourcen umgeschoben werden, Senderwellen zugemacht werden, dafür vielleicht ein bisschen mehr Geld ins Internet wandern soll und so weiter. Aber es gibt ja noch einen weiteren Staatsvertrag, der die gesamte Finanzierung eigentlich neu regeln sollte, den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag. Darüber hatte man sich eigentlich im Dezember 2024 geeinigt, aber auch der ist teilweise noch nicht mal in den Parlamenten angekommen. Da weigern sich manche Länderchefs komplett, den zu unterschreiben. Kannst du da mal kurz zusammenfassen, was da drin steht und woran es da hakt?
Ja, kann ich gerne machen. Also um es vorwegzunehmen, der ist gescheitert aus meiner Sicht, der Finanzierungsstaatsvertrag. Das ist ja die leidige Rundfunkbeitragsfrage. Wir erinnern uns, die KEF hatte eine Erhöhung empfohlen von 18,36 auf 18,94 pro Monat und die Länder haben das nicht umgesetzt, weil da auch schon klar war, dass viele Parlamente nicht zustimmen würden. Und stattdessen haben die Länder sich zusammengesetzt und überlegt, wir machen ein neues Finanzierungsmodell ab 2027. Bis dahin bleibt der Beitrag auf der jetzigen Höhe. Dieses neue Modell wurde Widerspruchsmodell genannt, weil das tatsächlich eine gewisse Änderung bei diesem üblichen föderalen Mechanismus vorsah, nämlich, dass nicht mehr alle Länder und Landesparlamente zwangsläufig zustimmen müssen, wenn die KEF eine Beitragsanpassung vorschlägt, sondern eine bestimmte Quote muss widersprechen. So, das fanden eigentlich auch alle ganz gut. Aber dann passierte Folgendes: ARD und ZDF haben Klage eingereicht gegen die ausgebliebene Beitragserhöhung. Aus deren Sicht auch völlig verständlich und eigentlich sogar zwingend. Und dann haben zwei Ministerpräsidenten, nämlich Markus Söder in Bayern und Rainer Haseloff in Sachsen-Anhalt, gesagt, solange die das nicht zurücknehmen, unterschreiben wir das nicht mit dem Finanzierungsstaatsvertrag und geben das nicht in die Parlamente.
Also die haben sich im Grunde gegenseitig in Geiselhaft genommen.
Das kann man so sagen, ja, genau. Dass die wollten sozusagen wohlfeiles Verhalten erzwingen. Das ist nicht gelungen und das haben sie mit fortgesetzter Bockigkeit beantwortet, haben es nicht unterschrieben. Und auch Herr Kretschmer in Sachsen hat dann irgendwann gesagt, er unterschreibt jetzt auch nicht, hat es dann mit Respekt vor dem Bundesverfassungsgericht begründet.
Und das Bundesverfassungsgericht will erst 2026 entscheiden. Warum wollen die sich so viel Zeit dafür lassen?
Ja, darüber kann man trefflich spekulieren, weil vermutlich die Rechtsfrage schwieriger ist als letztes Mal 2020. Du erinnerst dich, wo Sachsen-Anhalt nicht ratifizierte. Da hat Karlsruhe dann ja relativ schnell gesagt, eindeutig rechtswidrig und so weiter und so fort. Jetzt brauchen die offenbar mehr Bedenkzeit, um diese Lage da zu beurteilen. Die Länder haben ja auch immer gesagt, sie sehen da sogar gute Chancen, dass sie gewinnen, weil sie haben ja ein Konzept vorgelegt mit Beitrag unverändert bis 27, dann neues Verfahren und da wäre ja diese Klage dann nicht nötig gewesen. Ich weiß es nicht. Also vielleicht macht Karlsruhe sich auch grundsätzliche Gedanken über diese ganze verfahrene Situation. Es ist natürlich für alle Beteiligten nicht gut, dass es jetzt so lange dauert, aber das kann man auch nicht dem Gericht vorwerfen. Die nehmen sich die Zeit, die sie brauchen und den Schaden angerichtet haben andere.
Du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Geht es bei diesen Debatten überhaupt um Medienpolitik oder geht es eigentlich um was anderes?
Ja und nein, würde ich sagen. Also es geht natürlich um Sicherung von Macht als Ministerpräsidenten, teilweise auch um Standortinteressen. Das wird ja auch immer mal wieder verknüpft Dann gibt es Forderungen, da und da sollen die und die Funkhäuser hin. Machen übrigens die Parteien, die das alles kritisieren, jetzt in der Opposition, sind auch nicht anders. Die stellen dann auch schon mal Forderungen, wo irgendwas im Osten angesiedelt werden soll und so weiter. Und natürlich ist es natürlich auch der Versuch von einigen Ministerpräsidenten der AfD, ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen und zu sagen, ja, wir sind da auch kritisch. Also wir sind auch gegen die ständigen Rundfunkbeitragserhöhungen und so weiter.
Also es ist Populismus.
Es ist Populismus, ja. Weil die Vorgaben aus Karlsruhe eigentlich sehr klar sind. Es gibt eine föderale Verantwortungsgemeinschaft der Länder und solange dieses KEF-Verfahren gilt, sind auch Ministerpräsidenten in der Pflicht, dem zu folgen.
Als ich vor einem guten Jahr mit Demut Röther, der verantwortlichen Redakteurin von EPD Medien, über das Thema diskutiert habe, da ging es ja auch noch darum, dass auch die Sender selbst sich so ein bisschen reformunwillig zeigen. Hat sich das gebessert im letzten Jahr oder sind da einfach zwei verhärtete Fronten, die da aufeinandertreffen?
Ich würde sagen, es hat sich ein bisschen was verbessert, wenn man Florian Hager gehört hat zuletzt, den HR-Intendanten und aktuellen ARD-Vorsitzenden, dann hat er ja gesagt, auch wenn der Reformstaatsvertrag nicht in Kraft tritt, weil einfach keine politische Mehrheit in den Landtagen letztlich vorhanden ist, werden wir vieles trotzdem umsetzen, weil wir uns da schon drauf vorbereitet haben. Da meint er zum Beispiel die Reduzierung der ARD-Radiowellen, die ja auch in dem Vertrag verankert ist. Da hat die ARD recht früh angefangen, sich Gedanken zu machen. Gibt auch Kritik von den Privatsendern, die auch sagen, das ist teilweise eine Mogelpackung, aber sie haben was gemacht zu einem Zeitpunkt, wo es noch nicht in Kraft war und sehen offenbar auch die Notwendigkeit, da was zu machen. Bei den Sportrechten wird auch immer kommuniziert, dass ja freiwillig da Kürzungen vorgenommen werden. Da muss ich allerdings sagen, wenn man dann nachfragt bei den Sendern, dann kommt nicht viel. Dann kommt entweder irgendwie Geschäftsgeheimnis oder steht noch nicht fest oder können wir in einem Jahr sagen. Das ist weiterhin sehr, sehr, sehr intransparent. Positive Ansätze gibt es sicherlich bei der im Reformstaatsvertrag auch geforderten Dialogorientierung der Sender. Also es tut sich ein bisschen was. Aber man muss das nochmal abwarten.
Ralf Heimann hat im Altpapier einen Satz geschrieben, der mir sehr einleuchtete, nämlich, dass für eine große Reform die Länder gegen ihre eigene Logik handeln müssten. Also sie müssten eigentlich selber einen Teil von ihrer Regionalmacht abgeben und das wollen sie halt nicht.
Genau, das ist richtig. Es würde sozusagen einfach da Weitsicht und den Blick aufs große Ganze erfordern. Dass auch jemand wie Markus Söder vielleicht sagt, okay, persönlich finde ich das jetzt nicht gut mit der Erhöhung des Rundfunkbeitrags, aber als Teil der föderalen Verantwortungsgemeinschaft stimme ich dem zu und dann machen wir das neue Modell und so weiter und so fort. Stattdessen blockiert er. Das ist halt die Mentalität, die dann zu solchen Situationen führt.
Das mag wie eine wahnsinnig naive Frage klingen, aber ist denen nicht klar, dass sie mit dem Feuer spielen? Also ich weiß, dass der Journalismus diese Bedeutung für die Demokratie manchmal auch so ein bisschen überbetont. Also der Meinung bin ich auch, ja. Aber die Verfassung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland ist ja nun wirklich, also das ist ja auch ein demokratischer Prozess. Warum kann man sowas so instrumentalisieren und dabei solche Gefahren in Kauf nehmen?
Das ist eine sehr gute Frage, die stelle ich mir auch. Letzten Endes kann ich als Antwort immer nur sagen, dass der Druck von rechts als zu groß wahrgenommen wird. Das ist ja auch in anderen Politikfeldern zu beobachten und dass das die oberste Maxime ist, das zu tun, was vermeintlich hilft, diesen Druck abzubauen. Ob es dann wirklich hilft, ist ja auch immer noch mal eine ganz andere Frage. Wenn 16 Leute sich einigen müssen, nochmal, also das kommt im Grunde aus der Nachkriegszeit, aus der Bonner Republik, das war gut gemeint damals, aber es ist natürlich ein Konzept, das man heute so nicht mehr machen würde, das ist klar. Also andererseits den öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt dem Bund zuzuschlagen und ihn dann aktuell unter die Oberhoheit von Herrn Weimar zu stellen, weiß ich auch nicht, ob das jetzt die bessere Lösung wäre. Aber wie gesagt, so kann es nicht weitergehen. Die Länder müssen sich im Grunde zusammenreißen und im Interesse eines gemeinwohlorientierten Rundfunks, den ja alle wollen, müssen dann eine Lösung finden, die auch trägt. und die nicht immer wieder in Frage gestellt wird.
Dann lass uns mal schauen, wie das alles weitergehen könnte. Über das Bundesverfassungsgericht haben wir schon gesprochen. Dass so Politik per Gerichtsbeschluss gemacht wird, ist ja in Zeiten politischer Instabilität sowieso ein häufiges Phänomen. Und du hast schon gesagt, du glaubst, da könnte vielleicht auch was Grundsätzlicheres kommen. Was ist denn da zu erwarten, was wirklich vielleicht Weichen stellen könnte für die Zukunft?
Also Karlsruhe ist ja aus guten Gründen nicht willens, immer den Ersatzgesetzgeber zu spielen. Das werden die auch weiterhin nicht wollen. Hinweise haben sie ja in den vergangenen Rundfunkurteilen immer schon reichlich gegeben, so nach dem Motto, man könnte das auch per Verordnung machen, man könnte es so und so machen, könnte es so und so machen. Das waren halt Hinweise, die wurden nicht aufgenommen und das führt zu der Situation, die wir jetzt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass sie den Ton etwas verschärfen und dass die Hinweise deutlicher werden. Also ich spekuliere jetzt natürlich, steht mir auch nicht zu, irgendwie in irgendeiner Form zu antizipieren, was das Bundesverfassungsgericht macht, aber sie können schon sehr viel.
Ihr habt Alexander Schweizer vor kurzem interviewt, den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten, der auch gerade Vorsitzender der Rundfunkkommission der Länder ist. Der hat gesagt, alle müssen raus aus den Schützengräben. Das war sogar eure Überschrift. Das bezog sich auf die Verlage und die Sender. Aber ist das zu erreichen? Was glaubst du, wie ist deine persönliche Meinung mit deiner Erfahrung der Beobachtung der Medienpolitik über 20 Jahre?
Schwierig. Also ich kaufe Alexander Schweizer das ab, dass er da alles für tun wird, dass das passiert, dass alle aus den Schützengräben kommen. Er ist ja gerade auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, also in Doppelfunktion gerade tätig und ist ja durchaus jemand, der auch Anerkennung genießt über Parteigrenzen hinweg, der moderieren kann. Ich weiß nicht, ob er das schafft. Das scheint mir zu festgefahren, als dass ich da wirklich optimistisch sein könnte. Lass mich aber gerne eines Besseren belehren. Es kann natürlich auch sein, wenn Karlsruhe mal geurteilt hat, dass dann so ein bisschen der Knoten platzt. Das ist auch die Hoffnung, die viele haben. Weiß ich nicht, ob das der Fall sein wird. Und es wäre natürlich auch, finde ich, ein kleiner Makel, wenn dann der Knoten nur deshalb wieder platzt, weil es eine Gerichtsentscheidung gab. Also das müssen wir mal abwarten, was sich da im nächsten Jahr tut und welche tektonischen Verschiebungen es da möglicherweise noch gibt im Gefüge auf Länderebene. Es ist keine ungefährliche Situation.
Okay, wir warten ab und wenn das Urteil gekommen ist, sprechen wir nochmal miteinander. Michael Ridder, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Alles dazu, wie sich das Thema weiterentwickelt, erfahrt ihr natürlich wie immer auf epd-medien.de. Und noch einmal die Erinnerung an die Fachtagung Digitale Souveränität und die Verantwortung der Medien vom Grimme-Institut am 21. November in Berlin. Mehr Infos ebenfalls in den Shownotes. Ich werde auch da sein, vielleicht sehen wir uns ja. Es gibt Themen, an denen lassen sich gesellschaftliche Debatten und Entwicklungen wie in einem Mikrokosmos abbilden. Genau diese Themen eignen sich wegen ihrer vielen Facetten und Berührungspunkte mit allen möglichen Lebensbereichen mit am besten für narrative Podcasts, wenn sie gut aufbereitet sind. Ich wäre wahrscheinlich nicht von selber drauf gekommen, aber eins dieser Themen ist Cannabis-Legalisierung. Und den Podcast dazu gibt es jetzt auch.
Das ist Wolf of Cannabis. Folge 1. Bienchengruppe.
Im April 2024 hat die Ampel eine teilweise Legalisierung von Cannabis in speziellen Clubs und für medizinische Zwecke beschlossen. Seitdem boomt insbesondere das Geschäft mit medizinischem Cannabis über Online-Plattformen. Stichwort Telemedizin. Die Journalistin Marlene Halser hat sich mit dem Unternehmer Niklas Kuparanis insofern den perfekten Protagonisten ausgesucht. Anhand des Geschäftsmodells seiner Bloomwell Group lässt sich hervorragend erklären, wo die Cannabis-Debatte überall hineinreicht. Und nicht nur das, er ist auch eine beeindruckende Gestalt, dessen Geschichte den Podcast als roter Faden gut trägt.
Nick ist nämlich so ein Typ, der überall, wo es drauf ankommt, den Türsteher kennt. Und bei dem alle kurz neugierig aufschauen, wenn er in den Club reinkommt. Er gehört zu den Coolen, zur Macker-Gang und zu den Jungs, mit denen man sich besser nicht anlegt. Er gehört zu dem Schlag Männer, die sich gegenseitig fester auf die Schultern klopfen und die ausstrahlen, mir gehört die Welt.
Welche Rolle soll und darf Cannabiskonsum in der Gesellschaft spielen? Das ist ein Gesundheitsthema und ein Wirtschaftsthema. Es berührt Werbung und Rechtslage rund um Rauschmittel und definiert die Rolle von Ärzten und Apotheken neu. Und zwar EU-weit. Und in der moralischen und politischen Debatte knallen schließlich konservative und liberale Fronten aufeinander, wie so oft recht losgelöst von Expertenmeinungen. Die neue Regierung zum Beispiel möchte die Gesetzesänderung am liebsten wieder komplett zurückdrehen. Marlene Halser und ihrer Kollegin Lea Hempel gelingt es in Wolf of Cannabis hervorragend, all diese Debattenfäden aufzudröseln und Stück für Stück unter die Lupe zu nehmen. Der Ton ist dabei locker, aber er reflektiert immer wieder auf erfrischende Weise die eigene journalistische Rolle und zeigt vor allem gegen Ende hin dennoch klare Haltung. Mir ist besonders diese Stelle aus der letzten Folge im Gedächtnis geblieben.
Also schon klar, es ist nicht ganz dasselbe. Weil im Club kann man ja Cannabis kaufen und hier im Bus eben nicht. Man kann nur schnell unten am Terminal Patient werden. Und das Cannabis kommt dann später per Post. Aber wenn man schon Bloomwell-Kunde ist oder hier am Terminal im Bus wird, dann darf man trotzdem hier zum Kiffen rein. Sorry Leute, aber wen wollt ihr hier eigentlich verarschen?
Ein weiteres Plus: In Wolf of Cannabis hat jedes journalistische Element auch einen Sinn. Die Reportagetrips zu einem Gewächshaus in Nordmazedonien, einem Arzt in Kroatien und einer Apotheke in Frankfurt wirken nie wie erzwungene Szenen, die eigentlich nur die Aufgabe haben, die Erzählstruktur des Podcasts aufzulockern. Sondern sie liefern greifbare, hilfreiche Bilder zum oft abstrakten Sujet und bringen somit selbst einen Teil der Erklärung mit. Wolf of Cannabis ist eine Produktion von Plotprodukt im Auftrag von 1Live und ist überall abrufbar, wo es Podcasts gibt. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet epd-Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr außerdem auf Blue Sky. In 2 Wochen freue ich mich, dass hier Pina Atalay zu Gast ist, die ein neues Talk-Format auf NTV moderiert. Wenn ihr als Erste mitbekommen wollt, dass diese Folge veröffentlicht wird, abonniert doch bitte den Podcast. Und empfehlt uns, bis es soweit ist, gerne weiter, im Netz oder persönlich. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von epd-Medien und Grimme-Institut im Jahr 2025. Redaktion: Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.